ARD.
Der Klimawandel wird ganz vieles verändern, das wisst ihr, und er wird uns unter anderem auch mehr Stress durch Hitze bringen.
Extremwetterlagen nehmen deutlich zu. Die Folgen für unsere Gesundheit fatal.
Ich denke, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, 50, 70 Jahre, dass wir deutlich mehr gesundheitliche Probleme bekommen werden, die mit dem Klimawandel zu tun haben.
Frankreich hatte schon 2003 sein Hitzedrama erlebt. In Paris war es fast 40 Grad heiß. Landesweit gab es 15.000 Tote.
Der Klimawandel ist eine Gesundheitsgefahr, das können wir in zahlreichen Dokumentationen mittlerweile nachschauen. Gleichzeitig werden im Gesundheitssektor aber selbst viele Treibhausgase ausgestoßen, was dann die Erderwärmung sogar noch anheizt. Und dieses Problem wird oft unterschätzt. Kliniken, Praxen und Medizinprodukte sind zusammengenommen ähnlich klimaschädlich wie der Flugverkehr oder die Schifffahrt. Aber das kann sich ändern. Große Krankenhäuser wie die Charité in Berlin sind auf dem Weg in eine klimaschonende Zukunft.
Naja, wir emittieren schon auch Treibhausgase und Abfallmengen wie so eine Kleinstadt. Und das Schöne daran, um das mal positiv zu formulieren, all das, was wir hier tun, hat auch einen Effekt.
Wie Kliniken ihren immensen CO2-Fußabdruck konkret verringern können, das erfahrt ihr heute bei uns. Neue Folgen gibt's jeden zweiten Freitag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Arne Schulz. Hi, schön, dass ihr da seid.
NDR Info. Mission Klima. Lösungen für die Krise.
Man kann sich ein Krankenhaus wirklich gut wie eine Kleinstadt vorstellen, finde ich. Wie in einer Kleinstadt entstehen an ganz unterschiedlichen Stellen CO2-Emissionen. Auch auf einem Klinikgelände gibt es zum Beispiel schlecht gedämmte Häuser und Gasheizungen. Auch hier gibt es einen hohen Strombedarf und es wird natürlich alles Mögliche eingekauft von Herstellern, die oft klimaschädigend produzieren. Und dann gibt es Fahrzeuge, die meist noch mit Benzin oder Diesel unterwegs sind. Der Klimaschaden durch unser Gesundheitssystem ist so groß, dass wir ihn nicht dauerhaft ignorieren können. Aber auf der anderen Seite ist der Wandel auch sehr herausfordernd. Zum einen fehlt den Kliniken Geld, zum anderen dürfen Klimaschutzmaßnahmen nicht auf Kosten der Gesundheit der Patienten gehen. Auch das muss immer mitgedacht werden. Mir gegenüber sitzt jetzt meine NDR-Kollegin Anna Maron. Hi Anna.
Hi Arne.
Du warst ja in der Charité unterwegs für uns, eine der größten Unikliniken Europas. Hast dir da ganz verschiedene Lösungsansätze angesehen. Wo ging's los? Direkt im OP?
Da ging es tatsächlich später auch noch hin, in den Narkoseraum, denn dort werden extrem schädliche Treibhausgase freigesetzt. Aber erstmal hatte ich mich in einem roten Backsteinhaus verabredet, auf dem Campus in Berlin-Mitte. Dort stehen sehr viele sehr alte Häuser der Charité. Ein bisschen sieht es hier aus wie in der Kulisse eines historischen Films. Die meisten großen Gebäude wurden zwischen 1896 und 1917 gebaut. Und in einem der Häuser sitzt auch der Nachhaltigkeitsmanager. Den habe ich erstmal ganz modern per Code an der Tür angeklingelt.
Hallo, Anna Maron.
Morgen, Janis Michael.
Freut mich. Es geht ja einfach, danke.
Janis Michael sieht mit seinen knapp 2 Metern nicht nur aus wie ein Basketballspieler, er war auch mal wirklich einer, sogar ein erfolgreicher. Er hat in der ersten und zweiten Liga gespielt und dann hat er wie viele Spitzensportler so mit Ende 20 nochmal eine zweite Karriere gestartet und BWL studiert. Und übrigens seine Masterarbeit zu den Klimaauswirkungen von Lieferketten geschrieben. Und das hilft ihm jetzt bei der Charité, denn das spielt dort eine ganz große Rolle. Seine Professorin war damals aber gar nicht so überzeugt von dem Thema, hat er mir erzählt.
Also damals war es tatsächlich ganz witzig. Ich hatte 2013 hatte ich die Masterarbeit gemacht, glaube ich. Und als ich sie verteidigt habe, hat meine Professorin mich gefragt. Sie sagte, Michael, glauben Sie denn eigentlich, dass dieses Thema Nachhaltigkeit, das ist was für die Zukunft tatsächlich ist? Also ist das, sind Sie sich da sicher? Und jetzt stehen wir hier heute und Nachhaltigkeit ist in aller Munde.
Und seit 2021 ist Janis jetzt Nachhaltigkeitsmanager in der Charité. Vorher gab es den Posten gar nicht da.
Moment, also das ist ja jetzt gerade mal 3 Jahre her und das ist eine Riesenklinik, das haben wir ja gerade gesagt. Die hatten bis dahin keinen Nachhaltigkeitsmanager.
Nee, sie hatten eine Umweltbeauftragte, die hat wohl auch schon eine Menge gemacht. Aber ich fand es auch überraschend, dass es noch keinen Nachhaltigkeitsmanager gab. Also in der Charité arbeiten mehr als 22.000 Menschen in Büros als Pfleger und Ärzte, in Laboren, in der Forschung. Und 105.000 Tonnen CO2 entstehen pro Jahr direkt in der Klinik. Also bezieht man zum Beispiel noch Reisen und alles, was sie einkaufen, mit ein, sind es sogar 280.000 Tonnen. Mhm. Die Bundesregierung hat zwar Ausbildungsprogramme für Nachhaltigkeitsmanager in Krankenhäusern aufgelegt, aber am Ende bleibt das alles komplett freiwillig.
Jetzt wollen wir ja hier im Podcast wirklich immer Lösungen vorstellen, die einen echten Unterschied machen. Das klingt noch nicht so vorbildlich, ehrlich gesagt.
Ja, aber man kann trotzdem auch schon ein bisschen was sehen, was sich getan hat. Also die Charité hat schon deutlich früher, nämlich 2019, sich ganz konkrete Ziele gesetzt und sich gegenüber dem Berliner Senat dazu verpflichtet, bis 2028 im Vergleich zu 2016 20% ihrer direkten Emissionen einzusparen. Das haben sie jetzt schon fast erreicht mit so 16-17%. Und sie haben zwar auch noch einen Großteil des Weges vor sich, aber im Vergleich mit anderen sind sie schon ganz gut.
Und ich habe ja auch gelesen, eine Mehrzahl der Krankenhäuser weiß noch nicht mal, wie viel CO2 sie überhaupt ausstoßen.
Genau, das ist ein Punkt. Und weil die Charité so ein großes Haus ist, gibt es hier auch einfach sehr viele Ansatzpunkte, die sich ganz gut übertragen lassen. Dazu kommt, ein so großes Krankenhaus hat natürlich auch eine gewisse Marktmacht. Also wenn die anfangen, sich für klimafreundliche Produkte zu interessieren, können sie auch was bewegen.
Aber was du von diesen alten Gebäuden erzählt hast, mehr als 100 Jahre alt, eigentlich gehen ja direkt die Alarmglocken an. Mhm. Wenn wir jetzt nur mal aufs Heizen gucken, ist eines der größten Problemfelder beim Klimaschutz. Können wir gleich mal mit anfangen vielleicht mit diesem Thema. Die heizen sich in der Charité wahrscheinlich total dusselig, oder?
Ja, also allein die Deckenhöhe war imposant. Also die Gebäude sehen nicht nur alle historisch aus, sie sind auch größtenteils denkmalgeschützt. Und das macht eine Sanierung noch teurer. Also da ist man schnell mit einigen Millionen Euro dabei. Und sie wollen unbedingt ran an das Thema, aber hier stoßen sie im Moment leider auch an Grenzen, muss man sagen.
Also die stoßen an Grenzen, warum?
Ja, das liegt an der Art, wie sich Krankenhäuser finanzieren. Also Kosten für Behandlung und auch täglich anfallende Kosten, wie zum Beispiel Strom und Wasser, die werden von den Krankenkassen bezahlt. Langfristige Investitionen, wie zum Beispiel eine Sanierung oder ein Heizungstausch, aber nicht. Und die müssen dann vom Land, also in dem Fall von Berlin, übernommen werden.
Berlin, weiß ja eigentlich jeder, das ist unsere Klammerhauptstadt.
Allerdings. Und das macht Jannis und seinem Chef auch ziemlich zu schaffen. Das habe ich mit den beiden im Büro nebenan besprochen. Hallo.
Moin.
Hallo.
Von meiner Sicht können wir gerne.
Gut.
Herr, dann kommen wir zu dir rüber.
Dort sitzt Simon Badnauer, zuerst für die Infrastruktur zuständig, also die Gebäude, aber auch Geschäftsführer für den Facility-Bereich, zu dem zum Beispiel die Kantinen gehören.
Wenn wir unsere Gebäude energetisch so sanieren würden, wie es State of the Art wäre, dann würde das weit überreizen, das, was wir in den anderen Bereichen tun. Aber dazu bedarf es einen Investitionsbedarf, das kann sich das Land Berlin so ad hoc nicht leisten.
Jannis Michael hat das auch noch mit einem Beispiel ergänzt, das ich echt krass fand.
Gleichzeitig konkurrieren wir aber natürlich auch beispielsweise mit einem neuen MRT. Und da muss man ja gucken, okay, wie priorisieren wir, und die Investitionsmittel sind für so ein Riesenladen wie die Charité relativ gering, und deswegen brauchst du diese Sondertöpfe, um da quasi diese Klimatransformation wirklich hinzubekommen.
Ich glaube, das muss ich nochmal nachfragen. Also er hat gesagt, entweder die kaufen das neue MRT oder sie dämmen das Dach. So hart müssen die priorisieren?
Ja, tatsächlich müssen sie genau solche Entscheidungen da treffen im Vorstand.
Krass.
Und wir waren übrigens kaum bei dem Thema angekommen, da rieselte auch schon was von der Decke.
Ist jetzt gerade Putz von
der Decke? Ja. Das zeigt sehr ganz gut, was.
Ja.
Sehr eindrucksvoll,
ja.
Also es rieselte von der Decke, aber leider war das kein Geld, das könnten sie besser gebrauchen. Um nochmal auf den Sondertopf zurückzukommen, den sollte es in Berlin tatsächlich für Klimaschutz geben. Und die rot-schwarze Regierung hatte einen aufgelegt, aber dann kam auf Bundesebene das Urteil des Verfassungsgerichts, das den Haushalt gekippt hat, du erinnerst dich vielleicht.
Mhm.
Und für Berlin gab es danach ein Gutachten, dass auch deren Sondervermögen so nicht rechtens ist. Deswegen sind einige Projekte der Charité erstmal gescheitert.
Ich glaube, ich wäre an deren Stelle total frustriert.
Ja, das habe ich nämlich auch gedacht, und Jannis hat das auch so gesagt, weil die hatten schon einen ganzen Sanierungsfahrplan ausgearbeitet.
Wenn man dann merkt, okay, das Sondervermögen vom Land Berlin kommt jetzt doch nicht so, wie es kommen sollte, und wir haben diese ganzen Projekte aufgezeichnet, haben da extrem viel Energie reingesteckt, ist natürlich erstmal irgendwie ein bisschen frustriert, aber das hilft uns ja dann auch nicht weiter. Von daher, glaube ich, muss man dann schauen, okay, was sind andere Ansätze, wie können wir jetzt weitermachen?
Also man hört, die Strategie ist, erstmal auf andere Projekte konzentrieren, und im Energiebereich haben sie auch schon viel mit einem Blockheizkraftwerk eingespart, das seit 2016 läuft. Ökostrom beziehen sie auch seit 2019, und Solaranlagen sind konkret geplant.
Wie kriegen wir hier den Wechsel zu den erneuerbaren Energien auch mitgestaltet? In Steglitz, im Standort von uns, da wird jetzt eine PV-Anlage oben aufs Dach gesetzt, wird wahrscheinlich einer der größten hier in Berlin sein. Dass wir solche Themen natürlich auch fördern, aber auch da brauchen wir die finanzielle Unterstützung vom Land.
Um ehrlich zu sein, finde ich, wirkt das nicht nur frustrierend, sondern schon fast ein bisschen, ja, weiß nicht, irre oder so. Also ich meine, wenn man jetzt so eine PV-Anlage anschaut, ne, die Kosten dafür oder auch vielleicht die Kosten für eine Sanierung, die holt man ja in der Regel mit der Zeit wieder rein, weil man dann geringere Energiekosten hat. Die könnten also langfristig damit sogar Geld sparen, ne, und ihre finanziell eh angespannte Situation verbessern. Trotzdem wird es im Moment einfach nicht finanziert.
Ja, absolut. Das stimmt, aber man muss halt auch sehen, auch ohne Klimaschutz haben die Bundesländer ja schon einen großen Investitionsstau bei der Klinikfinanzierung und das erklärt es ein bisschen. Aber klar, es ist einfach eine ungute Situation.
Jetzt bleiben die da ja nicht stehen. Du hast gesagt, die konzentrieren sich jetzt einfach auf andere Projekte erstmal und so lässt sich dann trotz dieser schwierigen Finanzlage eine Menge bewegen. Das zeigen wir euch gleich. Vorher gibt es aber noch ein paar grundlegende Fakten. Welche Lösungsansätze braucht es überhaupt und was bringt am meisten? Wie groß das Klimaproblem von Kliniken, Pflegeheimen und Arztpraxen konkret ist, dazu gibt es bisher nur Schätzungen. Oft zitiert wird eine globale Studie der NGO Healthcare Without Harm, an der Professoren und Praktiker aus verschiedenen Ländern mitgewirkt haben. Demnach ist das Gesundheitswesen weltweit für 4,4% des Treibhausgasausstoßes verantwortlich, in Deutschland sogar für 5,2%. Das Problem wäre damit ähnlich groß wie das von Flugzeugen oder Schiffen. Um es zu lösen, braucht es viele unterschiedliche Maßnahmen. Im Klinikum selbst lässt sich einiges erreichen durch andere Fahrzeuge, grünen Strom, Sanierungen, grüne Heizungen und Klimaanlagen. Ganz grob ein Drittel der Emissionen lassen sich dadurch im Durchschnitt einsparen. Grob zwei Drittel und damit der weitaus größte Teil der Emissionen entsteht allerdings in der Lieferkette und um die Klinik herum. Kliniken kaufen OP-Besteck, CT-Geräte, Einmalhandschuhe, Kittel, Lebensmittel. Und in Deutschland gibt es allein mehr als 100.000 zugelassene Arzneimittel. Hier liegt ein wirklich großer Hebel. Wenn Kliniken oder Arztpraxen anders einkaufen, also Lieferanten mit niedrigem CO2-Fußabdruck bevorzugen, lässt sich die Klimabilanz von Gesundheitseinrichtungen erheblich verbessern. Also es gibt wirklich eine breite Auswahl an Lösungsansätzen und die Charité hat sich eben gleich mehrere davon rausgepickt, Anna.
Ja, genau. Und eins dieser Themen wird seit einigen Jahren ganz heiß in der Gesundheitsbranche diskutiert, vor allem auf den OP-Stationen. Und dort habe ich als nächstes mit Nachhaltigkeitsmanager Janis Michael vorbeigeschaut. Um dort überhaupt rumlaufen zu dürfen, mussten wir uns erstmal eingrünen, also komplett in OP-Kleidung einhüllen.
Das ist Sauerstoff. Riecht ein bisschen nach Plastik, weil es einfach eine ganz neue Maske ist hier.
Ja, wie man hört, wurde daneben uns gerade ein Patient langsam ins Reich der Träume geschickt. Und dort haben wir die Ärztin und Anästhesistin Susanne Koch getroffen. Sie ist seit einigen Jahren auf einer Mission unterwegs in der Charité, aus ganz persönlicher Überzeugung.
Ja, ehrlich gesagt war es ein ganz privater Anlass. Ich habe halt einfach irgendwann angefangen, die Klimafakten mir anzugucken, so ernsthaft. Und dann habe ich halt gedacht, wie kann ich das in meinem Umfeld, das, was ich arbeite und da, wo ich lebe, angehen.
So. Und als Anästhesistin?
Fiel mir dann relativ schnell auf, dass man da eigentlich einen schnellen Zugriff hat halt auch. Ne? Also dass es einfach zu verändern ist.
Und dann hat sich Susanne Koch quasi auf einen Desfluran-Vernichtungsfeldzug in der Charité begeben, kann man sagen. 2017 hat Desfluran hier noch für 4000 Tonnen Emissionen in CO2-Äquivalenten gesorgt.
Aber Desfluran müssen wir, glaube ich, nochmal erklären. Was ist das?
Ja, das ist der Hauptgegner aller Anästhesisten, die sich mit dem Klimaschutz beschäftigen. Desfluran ist als Treibhausgas nämlich 2450 Mal so stark wie die gleiche Menge CO2.
Ja, die Anästhesiegase, Sevofluran, Desfluran gehen halt beide üblicherweise dann nach Absaugung aus dem OP-Saal ungefiltert in die Atmosphäre. Und wobei eben Desfluran mit weitem Abstand also dramatischer ist wie Sevofluran. So. Und von daher ist eigentlich die Empfehlung von der deutschen Gesellschaft ebenso wie von der europäischen Gesellschaft für Nachhaltigkeit, also in der Anästhesie, eben primär Sevofluran zu nutzen und auch Minimal Flow oder Low Flow. Also man kann hier bei der Narkose, kann man halt dann hier einstellen, wie stark der Flow ist, ja.
Minimal Flow, das heißt einfach, dass oft auch weniger Narkosegas ausreicht. Janis hatte ein sehr anschauliches Beispiel dafür, wie viel man Auto fahren könnte, statt Desfluran für eine 7-stündige OP zu inhalieren.
Und der Vergleich, den wir ganz gerne ziehen, ist, das ist wie wenn man mit einem Pkw 10-mal nach Rom und zurückfährt.
Also ich fahre lieber mit dem Pkw nach Rom, wenn ich schon CO2 emittieren muss. Warum gibt es denn Desfluran überhaupt noch in OP-Sälen? Das interessiert mich wirklich, weil ich meine, es ist so klimaschädlich. Warum gibt es das überhaupt noch?
Naja, es ist wohl in der Anwendung ziemlich einfach, weil es sehr schnell anflutet und auch schnell wieder abflutet, wie man das so in der Fachsprache nennt. Also schnell wirkt und auch wieder aufhört zu wirken. Aber Susanne Koch und auch andere Experten sagen, mit etwas Erfahrung geht es mit Sevofluran genauso gut. In Schottland ist das Desfluran übrigens schon verboten und in England jetzt auch.
Auch interessant. Also da ist es schon verboten. Das heißt, es gibt Alternativen. Man kann das offenbar verbieten, bei uns aber offenbar nicht.
Ja, interessanterweise hatte die EU auch schon mal eine Verbotsinitiative, aber die wurde dann nicht weiter verfolgt. Manche Ärzte vermuten dahinter natürlich erfolgreiche Lobbyarbeit der Hersteller. Aber in der Charité, da haben sie das Desfluran jetzt auch ohne gesetzliche Vorgaben komplett abgeschafft. Es geht also. Das Ersatzgas ist zwar immer noch klimaschädlich, aber halt wesentlich weniger als Desfluran und man braucht auch deutlich weniger davon.
Und man muss ja schon sagen, dass das auch dazu beigetragen hat, den CO2-Fußabdruck zumindest auch von unserer Abteilung zu reduzieren. Wenn man das jetzt gesamt sieht mit der Charité, macht das, also die Anästhesiegase, dass wir da jetzt geswitcht haben, macht das ungefähr 1,3% des CO2-Fußabdrucks der Charité aus. So.
1,3%, das klingt jetzt wahrscheinlich nach einem ziemlich kleinen Fortschritt. Aber wir haben das ja schon gesagt am Anfang, die Lösung ist einfach kleinteilig und viele dieser kleinen Verbesserungen führen eben auch ans Ziel.
Ja, absolut. Aber es gibt auch einige interessante Ideen, wie man Narkosen noch klimaschonender machen kann. Einige Kliniken experimentieren zum Beispiel mit Recycling. Da werden die Gase von einem Filter aufgefangen und dann wieder aufbereitet.
Machen die das auch schon in der Charité?
Aktuell nicht, weil man in einigen Studien herausgefunden hat, dass ein großer Teil der Gase später ausgeatmet wird von den Patienten, sodass man gar nicht alles aufgefangen bekommt. Und ob sich dann der Aufwand lohnt, ist noch nicht ganz klar. Susanne Koch versucht da eher, ihre Kolleginnen und Kollegen für intravenöse Mittel zu gewinnen, zum Beispiel Propofol. Das birgt zwar unter Umständen andere Umweltgefahren, wenn es dann im Abwasser landet, hat aber einen vernachlässigbaren Effekt aufs Klima, wie es in manchen Studien heißt.
Dann bekommen Sie jetzt das Mittel zum Einschlafen. Ich hätte gern 200 Propofol.
Also man hört schon, hinter uns hat das offenbar auch geklappt. Da wird eben Propofol genutzt.
Jetzt ist der Moment, wo Sie schöne Gedanken machen können. Wir passen gut auf Sie auf und sehen uns dann gleich wieder, wenn die Operation vorbei ist.
Wir haben uns danach nochmal in einem OP umgeschaut, der gerade geputzt wurde. Und da waren wir gleich beim nächsten Thema. In vielen Krankenhäusern wird ja ein Großteil des OP-Bestecks in den Müll geschmissen. Und dann muss für jede OP tatsächlich neues Besteck hergestellt werden. Und das summiert sich natürlich auch in der Klimabilanz.
Die schmeißen also ihr komplettes OP-Besteck nach jeder OP in der Charité in den Müll, oder was?
Nee, also die Charité hat zum Glück einen Sterilisator im Haus und kann zum Beispiel Mehrwegscheren nutzen. Trotzdem kommt auch hier ganz schön viel Müll zusammen, also Verbände, Verpackungen. Und aus hygienischen Gründen ist ja sogar jedes Bett zunächst mit einer Plastikfolie überzogen. Immerhin wird jetzt mehr recycelt.
Das ist tatsächlich die Mülltrennung und das Trennkonzept im OP haben wir jetzt flächendeckend in allen OPs eingeführt. Das heißt, früher ist immer alles einfach im Restmüll gelandet und wurde danach thermisch verwertet. Und jetzt haben wir das Trennkonzept hier auch in den OPs umgesetzt. Klar, was am Anfang wurde darüber diskutiert, es ist irgendwie ein kleiner Zusatzaufwand, aber insgesamt funktioniert es mittlerweile jetzt gut.
Da sieht man schon, ohne die Mitarbeiter zu überzeugen, geht es auf jeden Fall nicht.
Weil da diskutiert wurde, meinst du, ne?
Ja.
Wie viel Müll produziert die Charité denn insgesamt?
Das ist in der Tat eine ganz schön beeindruckende Menge von 27 Tonnen jeden Tag. In der Charité berechnet man diese Müllmengen gerne in Elefanten. Ja, weiß auch nicht, hat sich offensichtlich irgendwie als anschaulich erwiesen.
Internationaler Ärztestandard.
Es wären dann ungefähr so 5 Elefanten an Müllmenge.
Okay, Müll besser zu recyceln, ne? Das ist ja erstmal nicht schlecht, aber wäre es nicht eigentlich viel besser, man würde den Müll von vornherein vermeiden?
Ja, das ist wahr. Und da hat sich zum Beispiel in den Kantinen schon was getan. Da bin ich dann mit Janis Michael zum Mittagessen hin. Es gab Blumenkohl.
Bin ich mal gespannt, ob es dir schmeckt. Kannst du Simon gleich eine direkte Rückmeldung geben.
Der Blumenkohl war übrigens erstaunlich lecker. Also Krankenhäuser sind ja sonst nicht als Gourmet-Tempel bekannt. Und die Lebensmittel werden, das fand ich auch interessant, wenn möglich in der Region gekauft. Also die Paprika kommt jetzt nicht mehr aus Chile oder Spanien, sondern aus Wittstock-Dosse.
Wittstock-Dosse habe ich auch noch nicht gehört. aber wir waren ja gerade beim Abfall. Ne? Wie sieht es denn da jetzt in der Kantine mit dem Abfallkonzept aus?
Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass viele Mitarbeiter, die sich in der Kantine was geholt haben, ihre eigenen Boxen dabei hatten. Es gibt auch welche zum Ausleihen. Und beim Krankenhausessen, das an die Betten gebracht wird, lässt sich natürlich besonders viel einsparen. Darüber hatte ich vorher schon mit Simon Bad Nauertz gesprochen, dem Facility- und Kantinenchef. Der sagt, es geht darum, einfach mal Routinen zu überdenken und zu gucken, was man da verändern kann. Da wurde zum Beispiel das tägliche Frühstücksei abgeschafft und den Patienten auch ein bisschen die Butter vom Brot genommen.
Mein Lieblingsbeispiel, der Extra-Butter. Keine Ahnung, man hat dann irgendwann da entschieden, dass zu wenig Butter auf dem Tablett ist. Da hat man mehr Butter aufs Tablett gelegt. Aber wenn man dann in diesen Abfallmessungen sieht, dass 90% dieser extra Butter eigentlich weggeworfen wird, dann muss man da den Prozess umstellen, dann muss man den Butter runternehmen.
Und das hat sich offensichtlich gelohnt. Also 2022 hat die Charité innerhalb weniger Monate in der Patientinnenversorgung 20% und bei der Mitarbeitendenversorgung 50% der Lebensmittelabfälle reduziert. Das ist ja schon mal was. Es spart nämlich 216 Tonnen CO2 jährlich.
Ist aber für sich genommen auch jetzt noch nicht die Welt, oder?
Ja, kann man natürlich auch immer sagen, aber es ist eben einer von vielen kleinen Fortschritten, die sich summieren. Mhm. Für die Einsparungen gab es sogar eine Auszeichnung vom Landwirtschaftsministerium.
Wir haben uns da vor 2 Jahren der Strategie gegen Lebensmittelverschwendung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft angeschlossen und sind da als erstes Unternehmen in ganz Deutschland ausgezeichnet worden, weil wir diese Ziele schon erreicht haben. Kann man sagen, okay, das war so katastrophal vorher, dass ihr das Ziel so schnell erreicht hattet. Mag vielleicht auch was dran sein, aber wir haben da auf jeden Fall sehr, sehr viel Energie reingesteckt.
Vorher katastrophal, jetzt ein bisschen besser, finde ich, dafür, dass sie einen Preis gewonnen haben, ganz schön ehrlich.
Ja, das fand ich auch. Ehrlich gemacht haben sie sich auch mit einer anderen Berechnung ihrer Emissionen. Du hattest ja schon gesagt, dass was eine Klinik indirekt mit verursacht an CO2 über ihren Einkauf zum Beispiel, das ist wahnsinnig wichtig.
Genau, da hatte ich ja gesagt, das macht so im Schnitt, macht es so grob 2/3 aller Emissionen aus.
Genau, und die Charité hat das auch für sich berechnet. Da kam raus, das ist bei denen sogar noch deutlich mehr. Der Löwenanteil, nämlich 80% der CO2-Emissionen, werden indirekt verursacht. Zum Beispiel durch die Anfahrt der Leute, die im Krankenhaus arbeiten oder auch Reisen zu Tagungen. Aber vor allem eben auch in der Lieferkette.
Wir reden die ganze Zeit über Energieemissionen, die Emissionen, die durch die Energie entstehen und die Narkosegase. Und das sind wichtige Themen und die müssen wir angehen. Ich möchte es gar nicht kleiner stellen. Aber der Rieseneffekt, den wir als Charité heben können, sind eben unsere Lieferketten. Im Endeffekt die Kaufentscheidungen, die wir hier mit unseren Mitarbeitenden dann diskutieren und gucken, okay, wie wird unsere Mitarbeitendenbekleidung, wie kaufen wir die ein?
5.000 Ärzte und Ärztinnen, dazu nochmal ca. 5.500 Pflegekräfte. Alle brauchen Kleidung, jeden Tag, kann man sich vorstellen, dass das eine Menge ist. Dann kommt noch Bettwäsche dazu, im Fachjargon heißt die übrigens Flachwäsche. Das ist schon ein großer Effekt, wenn man da was umstellt. Und die Charité bezieht ihre Kleidung jetzt seit einigen Jahren von einer Firma, die auf holzbasierte Stoffe setzt, zertifiziert mit dem grünen Knopf.
Aber du hattest ja vorhin schon gesagt, auch bei der Mülltrennung gab es einige Diskussionen, kann man sich auch vorstellen, stressiger Klinikalltag und dann macht man Sachen plötzlich ganz anders. Und auch die Kleidung, das ist ja wichtig, weil die den ganzen Tag am Körper haben, da gab es dann bestimmt auch, ja, sagen wir mal, starke Meinungen, oder?
Allerdings, also ich bin mit Jannis Michael ins Bettenhochhaus gelaufen, wie das übrigens sanierte Krankenhaus, das noch aus der DDR-Zeit stammt, auf dem Gelände heißt, und habe mich da mal umgehört, bei der Leiterin von Station 114, Unfallchirurgie. Katja Loof heißt sie, ein Berliner Original, seit 33 Jahren in der Pflege. Es stellte sich dann schnell raus, dass Katja Loof nicht ganz so viel Gutes über die Kleidung sagen kann.
Jetzt im Laufe der Zeit merkt man erstmal, was so die Probleme sind eigentlich mit dem. Ich finde persönlich, dass es optisch sehr schön aussieht. Habe ja auch auf LinkedIn Werbung dafür gemacht. Ich finde, dass es ein angenehmes Material ist. Meine Kollegen sagen aber immer wieder, wenn sie unter Isolationsbedingungen arbeiten müssen, dass sie darunter extrem schwitzen.
Mehr als früher unter der Baumwolle?
Also ich habe eben bei einer Punktion gehalten. Ich habe so geschwitzt wie und habe keinen Kittel drüber gehabt. Ich habe fast die Motten gekriegt. Ja? Also,
ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind mit diesem Stoff, aber ich habe auch mal so ein T-Shirt geschenkt gekriegt. Ich fand das eigentlich total angenehm auf der Haut.
Kann ich auch bestätigen. Vielleicht ist es anders, wenn man körperlich schwer arbeitet. Jannis wollte danach auf jeden Fall der Frage nochmal nachgehen, wie gut die Pflegenden tatsächlich eingebunden wurden bei der Auswahl der neuen Kleidung und wie man da auch die Kommunikation verbessern kann. Es gibt aber auch Feedback von anderen Krankenhäusern. Da haben sich schon mehrere bei Jannis gemeldet und haben diese nachhaltige Kleidung auch für ihr Haus bestellt.
Also kontroverse Diskussion um die Klamotten, kann man sagen, aber ihr wart ja jetzt nicht nur deshalb bei Katja Loof. Es gab noch andere Gründe.
Wenn wir Glück haben, bleiben sie heil.
Genau, Gummihandschuhe, um die ging es uns auch.
ein Projekt, was wir starten wollen, dass die Nutzung von Eimerhandschuhen, also die Eimerhandschuhe insgesamt, wir brauchen ungefähr 60 bis 70 Millionen Eimerhandschuhe in der Charité. Und wir gucken jetzt gerade, wie wir die in einem neuen Ausschreibungsprozess nachhaltig beschaffen können.
Was außerdem wichtig wäre, weniger Handschuhe anziehen. Und das muss erstmal in die Köpfe wieder rein.
Wir haben ja Pflegekräfte überhaupt dahin bekommen, für jeden Handgriff Handschuhe anzuziehen. Aus hygienischen Maßnahmen, einfach auch teilweise zum Selbstschutz. Das war ein langer Prozess, aber es gibt so viele Verrichtungen. Egal, ich kann jetzt in ein Zimmer kommen, die Bettdecke hoch und habe meine Hände schon im Stuhl oder im Urin, und um einfach Infektionen zu vermeiden. Also das ist wirklich ein schwieriges Thema.
Also da gibt es Kollegen, die ziehen sehr gerne bei solchen Gelegenheiten verständlicherweise Handschuhe an. Jetzt überlegen die, ob man darauf auch verzichten kann. Es wird dann wahrscheinlich nicht so einfach.
Naja, also in solchen Situationen soll es natürlich so bleiben. Aber interessanterweise haben die Nachhaltigkeitsmanager in der Charité zufällig mitbekommen, dass die Hygieneabteilung auch gerade eine kleine Offensive für weniger Handschuhe fährt. Die sind nämlich gar nicht immer hygienischer, wie man so denkt. Manche Keime dringen durch und die Hände müssen trotzdem vorher und nachher desinfiziert werden. Sonst grabbelt man in der Handschuhbox rum und verteilt erst recht Bakterien. Das habe ich in einem kleinen Crashkurs von Frau Loof gelernt.
Jetzt nehmen wir mal an, die kriegen das hin mit der Umstellung bei den Handschuhen. Wie viel lässt sich denn da rausholen?
Eine ganze Menge. Die Handschuhe machen erstaunliche, wie ich fand, 5,5% aller Emissionen aus.
Nur die Handschuhe?
Genau.
Okay, ja, finde ich auch
viel. Das ist schon ein Hebel. Es gibt auch noch einen anderen Hebel beim Einkauf. Implantate, die machen nämlich besonders viel aus. Das sind grob 14% der gesamten Emissionen. Und in so einem Krankenhaus werden ja viele unterschiedliche Implantate eingesetzt, also fürs Knie zum Beispiel oder auch am Herzen. Da will man erstmal nicht ran, verständlicherweise, weil die medizinische Sicherheit da oberste Priorität hat. Bei den Handschuhen, wo mehr Klimaschutz vielleicht sogar mehr Hygiene bringen kann, da wollen sie natürlich unbedingt ran. Und auch damit könnten sie eine Menge bewegen.
Ich finde, ja, wir haben jetzt in der Charité ein paar echt engagierte Leute kennengelernt. Die Anästhesistin, den Nachhaltigkeitsmanager. Ich hatte aber gleichzeitig auch den Eindruck, der Wandel hängt tatsächlich sehr stark an diesem persönlichen Engagement. Oder täuscht der Eindruck, Anna?
Genau diesen Eindruck hatte ich tatsächlich auch. Es hängt an einzelnen Personen.
Also zum einen ist es natürlich super, wenn Einzelne vorangehen. Ich finde nur, auf Dauer ist es ja doch ein bisschen wenig. Es gibt eine aktuelle Umfrage des Deutschen Krankenhausinstituts und der Techniker Krankenkasse. Und die zeigt, dass erst 30% der Kliniken bislang überhaupt einen Klimaschutzmanager oder einen Nachhaltigkeitsbeauftragten haben. Und dann steht da drin, nur 20% erfassen bisher ganz konkret ihre CO2-Emissionen. Und auch nur 20% haben eine Leitlinie für einen nachhaltigen Einkauf. Obwohl, das haben wir ja jetzt mehrfach gesagt, das wirklich ein entscheidender Hebel ist.
Ja, für mich ist das auch die Krux. Also in Deutschland läuft ja eben noch ganz viel über Freiwilligkeit. Dabei geht es auch anders. In Großbritannien wird so ein schädliches Narkosegas einfach zentral verboten.
Großbritannien ist ja sowieso vielleicht ein gutes Beispiel. Daraus können wir, glaube ich, einiges mitnehmen, weil es eben dort nach unserem Eindruck schon jetzt viel mehr Verbindlichkeit beim Klimaschutz im Gesundheitswesen gibt. Schon 2008 haben die angefangen, ihre CO2-Emissionen zentral zu messen. Und dann haben sie sich vor ein paar Jahren wirklich ein klares Ziel gesetzt. Der britische Gesundheitsdienst NHS, der ja sonst eigentlich nicht unbedingt so ein europaweites Vorbild ist, der muss hier beim Klima tatsächlich schon bis 2045 komplett klimaneutral sein, und zwar inklusive der so wichtigen Lieferketten.
So when you think about the challenge we face, well, it's a pretty interesting challenge. You have to tackle everything.
Das ist Nick Watts, der Nachhaltigkeitschef des NHS. Eine Kollegin von uns hat ihn vor einiger Zeit bei einer virtuellen Konferenz getroffen. Daher stammen auch die Töne.
You have to tackle every single possible source of emissions you can dream of. Every single drug, all 182,000 of them. From the concrete in the hospitals that we're in to the roving internal combustion engines that we call ambulances.
Also auch Watts betont die Größe der Herausforderung. Ganze 182.000 Arzneimittel müssen klimaneutral werden dort. Genauso wie der Beton beim Bau von Kliniken oder die Krankenwagen. Und da helfen verbindliche Ziele schon sehr. Alle Organisationseinheiten des Gesundheitsdienstes, das sind zum Beispiel auch Kliniken, sogenannte Trusts, die müssen eine Strategie für Klimaneutralität vorlegen.
We've built it into the beating heart of the NHS, into the Health and Care Act. Of 2022. We don't ask nicely anymore. If you want to be a NHS trust, you better damn have your own net zero strategy. Every single trust in the country now.
Und da bleibt es auch nicht stehen. Die Lieferanten müssen auch immer strengere Auflagen erfüllen. Die kriegen stufenweise immer mehr Auflagen. Bei größeren Verträgen müssen sie auch heute schon Pläne vorlegen, wie sie ihre CO2-Emissionen senken wollen. Und später wird der Gesundheitsdienst NHS dann nur noch von Lieferanten kaufen, die nach Standards, die der NHS selbst vorgibt, klimaneutral produzieren.
Every single tender that the NHS approves has to go towards net zero. That builds over the next couple of years and it gets to the point where we say we now no longer want to purchase from anyone that isn't there.
Also, man kann wirklich sagen, es gibt dort einiges mehr an Verbindlichkeit im britischen Gesundheitssektor und ich finde, man könnte sich davon ja vielleicht eine Scheibe abschneiden, Anna, oder?
Ja, das finde ich auch und ich hatte auch in allen Gesprächen, ich habe im Vorfeld auch mit vielen anderen Nachhaltigkeitsmanagerinnen von anderen Krankenhäusern gesprochen, das Gefühl, alle wünschen sich mehr Verbindlichkeit, also nicht in der Form von Vorgaben und noch mehr Regularien und noch mehr, was angemeldet werden muss, aber eben in der Form von klaren Ansagen, dass Nachhaltigkeit kein Nischenthema mehr ist oder Privatvergnügen, sondern Priorität hat.
Da sind wir im Moment noch nicht. Trotzdem, wenn wir jetzt mal so einen Strich drunter machen, Anna, gehst du optimistisch aus dieser Folge?
Ja, so mit gemischten Gefühlen würde ich sagen, es gibt schon einige echt große Hürden und trotzdem passiert ja auch schon eine Menge. Janis Michael, der Nachhaltigkeitsmanager der Charité, ist übrigens vor ein paar Monaten Vater geworden und ich fand es tröstlich zu hören, dass er die Sache trotz aller Schwierigkeiten insgesamt tatsächlich optimistisch sieht.
Ich möchte natürlich auch, dass meine Kinder in einer gesunden Welt leben und dass wir diesen Klimaaspekt gut in die Hand bekommen, aber ich bin nicht so ein Schwarzmaler. Sondern ich gehe da eigentlich relativ positiv an die Sache ran und sage, okay, wir haben einen riesen Berg vor Aufgaben vor uns und den geht es möglichst gut strukturiert abzuarbeiten mit den richtigen Themen, mit den richtigen Leuten und dann kriegen wir das auch hin.
Anna, vielen Dank für deinen Besuch in der Charité.
Sehr gerne, war mal wieder spannend.
Wenn ihr durch unsere Folge heute jetzt Lust auf medizinische Themen bekommen habt, dann hätten wir jetzt noch einen Tipp für euch.
Hi, ich bin Ricardo Lange. Ihr kennt mich vielleicht von Social Media oder aus dem Fernsehen, wo ich mich als Intensivpfleger mit lauter Stimme für die Verbesserung unseres Gesundheitssystems und die Arbeitsbedingungen darin stark mache. In diesem Podcast geht es allerdings nicht um mich und nicht um Politik, sondern um Menschen, deren Gesundheits- und Krankengeschichten für viele oft unsichtbar bleiben. Es sind Heldengeschichten. Geschichten des Zweifelns und Storys über die Höhen und Tiefen des Lebens. Für diesen Podcast bin ich für SWR3 durch ganz Deutschland gereist und habe einige der Menschen hinter diesen Geschichten kennengelernt. Und ich freue mich, sie euch hier vorstellen zu dürfen. Das ist True Care. Intensive Fälle mit Ricardo Lange.
Den findet ihr in der ARD Audiothek. Und da findet ihr auch noch einen weiteren Podcast, Fakt ab, eine Woche Wissenschaft heißt der und kommt von unseren Kolleginnen und Kollegen vom SWR Wissen. Es geht da um kuriose Forschung und um Fragen, mit denen ihr bei jedem Smalltalk punkten könnt vielleicht. Wie zum Beispiel bekommt man als Astronaut nach einem Mondspaziergang diesen nervigen Mondstaub wieder vom Raumanzug? Oder warum könnte der Schweißgeruch anderer Leute gegen Soziophobie helfen? Neue Folgen von Fakt ab, eine Woche Wissenschaft gibt es immer freitags, auch in der ARD Audiothek. Unsere nächste Folge kommt auch Freitag, aber erst in 2 Wochen. Wenn ihr bis dahin Ideen habt, Feedback, dann freuen wir uns immer sehr, wenn ihr uns schreiben wollt, an klima@ndr.de. Das war's von uns für heute. Tschüss und bis bald.
Tschüss.
Mission Klima. Lösungen für die Krise. Ein Podcast von NDR Info.